Hallo und herzlich willkommen im Sommer. Auch im Juli sind wir als das Movepilot-Podcast-Team von Streamgestöber für euch da. Und auch diesen Monat verschaffen wir euch den Überblick, welche spannenden Serien in den nächsten 31 Tagen starten, beziehungsweise ihr hört die Folge ja schon Anfang Juli, also ein paar Tage weniger. Ich bin Movepilot-Redakteurin Esther Stroh und an meiner Seite, beziehungsweise mir gegenüber im Podcast-Studio, sitzt wie immer Serienredakteur und Serienverschlinger Max Wieseler. Hallo Max.
Hallo.
Du bist Juli gestählt, weiß ich ja. Du guckst auch im Hochsommer, wenn draußen 30 Grad sind und die Leute an die Badeseen strömen, deine Serien.
Es ist viel zu heiß draußen. Kann man sich lieber mit einer Serie abkühlen.
Das ist wahrscheinlich schon wieder gut, wenn es zu heiß ist. Aber wenn es so regnet, jetzt wie in den letzten Wochen immer mal wieder, ist natürlich auch gut zum Drinbleiben. Eigentlich kann man immer Serien gucken.
Ja.
Ja. Und insofern wollen wir euch auch in die Juli-Vorschau mitnehmen. So Max, der Juli hält wieder eine ganze Menge Serien leckerbissen bereit, auf die man sich freuen kann. Manches haben wir schon gesehen, manches noch nicht. Wir haben diesmal 15 Serien mitgebracht, mindestens. Vielleicht schmuggeln wir noch ein paar mehr rein, mal gucken, um euch da das Serienleben zu versüßen. Aber bevor wir einsteigen, hast du noch eine interessante Anmerkung und ein bisschen auch vielleicht eine Aufforderung an euch da draußen mitgebracht.
Genau, also erstmal, falls ihr euch wundert, wir sind ja jetzt schon in der zweiten Jahreshälfte, aber keine Sorge, wir blicken auch nochmal auf die besten Serien der ersten Jahreshälfte zurück. Wir wollten jetzt erstmal die Juli-Vorschau am Anfang des Monats machen und nächste Woche gibt es dann einen Rückblick von uns auf die besten Serien, die es bisher in den ersten 6 Monaten zu sehen gab. Und da wollen wir natürlich auch wissen, was waren die großen Serien-Highlights von euch, die euch bisher dieses Jahr am meisten begeistert haben oder Serien, die ihr entdeckt habt. Schreibt uns gerne wie immer einfach eine kurze Mail an podcast@moviepilot.de. Wir freuen uns immer über eure Zuschriften.
Genau, und wenn wir unsere nächste Woche verraten und ein großes Ranking da schon mal erstellen, was man aus der ersten Jahreshälfte gesehen haben sollte, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr auch schon mal völlig unvoreingenommen uns eure, müssen ja auch nicht Top 10 sein, kann ja auch eine Top 3 sein, einfach mal zuschickt, was hat euch begeistert im ersten Halbjahr. Da freuen wir uns drüber. Und ansonsten gibt's hier noch, bevor wir dann in Juli starten, ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL Plus sowie Magenta TV+. Denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Max, der Juli steht bevor, aber wir gucken nochmal auf den Juni zurück. Denn im Juni sind ja ein paar Serien gestartet und weil wir vorab meistens ja nicht völlig gut wissen, wie die Serien sich so entwickeln, die gestartet sind, manchmal kommen noch welche, aber nachgekleckert, haben wir euch unsere Highlights mitgebracht. Was war für dich die Juni-Serie schlechthin, die du hier nochmal empfehlen willst?
Jetzt habe ich eine Serie mitgebracht, die natürlich nicht im Juni gestartet ist.
Oder auch von früher. Man kann ja auch Sachen nachholen, die vielleicht schon im April gestartet sind.
Genau, was ich im Juni gesehen habe, was aber schon ein bisschen älter ist. Eine Serie mit dem Titel, den muss ich jetzt vorlesen, der ist ein bisschen länger. Sherry Magic, 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard?
Klingt schon mal nach einem sehr interessanten Titel. Kann man bestimmt auch als Cherry Magic abkürzen, oder? Wenn man kurz darüber reden
will. Genau, man kann auch über Cherry Magic reden. Das läuft bei Crunchyroll und wer wie ich Heartstopper liebt und das Nick und Charlie große Loch in seinem Herzen gerade etwas zu füllen versucht, bevor es im Herbst weitergeht. Das ist eine zuckersüße japanische queere Rom-Com und ihr könnt sogar zwei unterschiedliche Versionen davon sehen. Einmal nämlich bei Crunchyroll gibt's eine Live-Action-Serie aus dem Jahr 2020 mit 12 Folgen und jetzt auch eine Anime-Serie aus diesem Jahr auch mit 12 Folgen. Also man kann Anime und Live-Action kann man sich aussuchen, wie man die Geschichte genießen möchte. Und es geht in Cherry Magic um einen jungen, schüchternen Mann namens Adachi, der an seinem 30. Geburtstag eine seltsame Veränderung an sich feststellt. Weil er nämlich noch Jungfrau ist, verfügt er plötzlich über übernatürliche Fähigkeiten. Das ist anscheinend so.
Belohnungssystem.
Man sollte es nicht hinterfragen. Und er kann jetzt Gedanken von allen Menschen hören, die er berührt. Und so findet er heraus, dass sein attraktiver und sehr beliebter Bürokollege Kurosawa bis über beide Ohren in ihn verknallt ist. Und dadurch ergeben sich in der Serie extrem viele schräge und witzige Situationen, weil Adachi komplett überfordert ist erstmal, dass jemand so Gefühle für ihn hat und auch weil sein Kollege nicht selten auch mal schmutzige Gedanken hat, die er dann hört. Ich finde die Serie köstlich und später auch sehr herzerwärmend. So eine schöne Rom-Com, die er so zusammenfindet, hat mir sehr, sehr gefallen. Ich habe beide Versionen gesehen.
Ich wollte gerade fragen, so wie ich dich kenne, hast du bestimmt beides geguckt.
Ich habe zuerst den Anime gesehen und dann jetzt nochmal die Live-Action-Serie.
Gibt es eine Version, die du ein bisschen mehr magst als die andere?
Ich mag den Anime mehr, weil der noch ein bisschen weiter die Geschichte erzählt von den beiden. Mhm. Weil von der Live-Action-Serie gibt es eigentlich einen abschließenden Film, der das Ganze dann beendet, aber den gibt es in Deutschland nicht.
Okay.
Deswegen, das Ende gibt's dann in Anime-Form. Sonst.
Okay, das ist doch gut. Auch für die vielleicht, die nur die Live-Action-Serie gesehen haben und jetzt wissen wollen, wie es endet. Ja, sehr schön. Oh, das klingt gut. Da muss ich, glaube ich, auch mich mal reingucken, was das so ist. Obwohl es ein bisschen gruselig ist. Wie kannst du dich in jemanden verlieben, der deine Gedanken kennt, oder?
Und dann hörst du immer so leicht übergriffige Gedanken von jemand anderem.
Ja. Ja. Kann natürlich abträglich sein. Aber es klingt ja eher nach einem romantischen Ansatz. Also ich hoffe, es geht dann gut aus.
Er muss die Gefühle zulassen.
Ja. Ich habe etwas mitgebracht, was jetzt letzten Monat in die dritte Staffel gestartet ist und was wir noch nicht drin hatten, weil es so spät angekündigt wurde.
Eine Comedy-Serie.
Ja, eine Workplace-Comedy-Serie, also eine, die am Arbeitsplatz spielt. Und in diesem Fall ist der Arbeitsplatz eine Grundschule in Philadelphia. Die Serie, von der wir reden, ist natürlich Abbott Elementary, eine Lehrer-Comedy, die in diesem Problembezirk mehrere Lehrer und Lehrerinnen begleitet, die versuchen, das Beste aus ihrem Job zu machen, auch wenn sie häufig nicht die Mittel dafür haben. Und es ist einfach so lustig, wenn man mal wieder was Kurzes, Knackiges, Amüsantes zwischendurch sehen will. Erschaffen von Quinta Brunson, die auch selbst die Hauptrolle einer engagierten, vielleicht etwas zu engagierten jungen Lehrerin spielt. Hat schon mehrere Emmys gewonnen in den USA, das Format. Und jetzt haben wir endlich auch die dritte Staffel bei Disney Plus, ist die angelaufen, die läuft jetzt auch noch. Also gerade kam die sechste Folge, meine aktuelle Lieblingsfolge der dritten Staffel. Einerseits, weil es so eine Oscar-Special-Episode war, wo dann auch ein überraschender Gaststar auftauchte. Wir sagen nicht wer. Und andererseits, weil es in der Folge einen großartigen Verweis für alle Evil-Gucker gab. Vielleicht wäre es Aufgabe an euch da draußen, wenn ihr die sechste Folge guckt und den Evil-Verweis findet, dann schreibt mir mal gucken, ob euch den auffällt. Fand ich sehr schön. Aber dafür muss man natürlich auch Evil gesehen haben, die schöne Horrorserie bei Paramount Plus. Genau, aber einfach so die Figuren dieser Serie sind großartig. Wir haben diese überengagierte Janine, die Lehrerin, die alles schaffen will. Wir haben den scheinbar wenig engagierten Anfangsvertretungslehrer Mr. Eddie, da knistert es ein bisschen, aber Schulromanzen sind vielleicht nicht das geeignetste.
Diese typische Workplace, Will-They-Won't-They-Romanze zwischen den beiden.
Dann haben wir die völlig unfähige, ruhmsüchtige Schulleiterin Ava, die auch immer für ein Lacher gut ist. Die kriminell nicht abgeneigte weiße Lehrer gibt es auch nicht so in dem Philadelphia-Bezirk, Melissa. Und den schwulen, möchte gern hippen Jacob, der auch immer ganz toll einem ans Herz wächst. Ja, es sind auch so kleine Nebenrollen, bis zum Hausmeister Mr. Johnson sind einfach alle großartig, was die so an der Serie, was sie da beitragen. Also wenn ihr da noch nicht reingeguckt habt und einfach mal was Schönes, Lustiges fürs Herz wollt, dann schaut euch unbedingt Abbott Elementary Staffel 3 an. Läuft jetzt gerade bei Disney Plus und Staffel 1 und 2 sind natürlich auch da, wenn ihr es noch nicht kennt.
Leider ein bisschen kürzer die dritte Staffel wegen der Hollywood-Streiks. Letztes Jahr waren, glaube ich, nur 14 Folgen.
Genau. Aber immerhin mehr als so manche andere Serie, die da Abstriche machen musste.
Lieber 14 mal richtig gut lachen.
Genau. So, dann gehen wir jetzt aber wirklich in den Juli hinein. Wie immer gilt, wir hauen hier keine Spoiler raus. Wir wollen euch auf die Serien vorbereiten, euch ein bisschen Vorfreude machen, die wir auch haben. Und am Ende findet ihr dann die Liste auch nochmal in den Shownotes, wenn ihr was nachschlagen wollt. An welchem Datum ist sie jetzt nochmal gestartet oder welcher Streamingdienst hat die nochmal rausgehauen? Dann habt ihr da noch einfach nochmal eine Übersicht, wenn ihr in die Notizen dieser Folge geht. Max, und wir starten direkt mit einer großtönenden Serie mit dem Titel Boom Boom Bruno.
Boom Boom Bruno.
Am 1. Juli ist die schon angelaufen bei Magenta TV.
Genau, eine deutsche Miniserie mit 6 Folgen. Wir haben, glaube ich, gar nicht so viele deutsche Serien. Ich glaube, nur 2 diesen Monat. Mhm. Es ist allerdings kein Original. Die Serie ist eigentlich eine Produktion von Warner TV Serie gewesen und lief dort letztes Jahr. Jetzt kommt sie aber exklusiv zu Magenta TV. Mhm. Also falls ihr sie verpasst habt letztes Jahr und euch gefragt habt, wo ist sie abgeblieben? Ihr könnt es jetzt dann bei Magenta TV seit dem 1.7. streamen und war auch dieses Jahr sogar für den Grimme-Preis nominiert. Der ging dann allerdings an die Serie Sam, ein Sachse, die Disney-Plus-Serie. Genau, und das Ganze ist eine Krimiserie, die etwas andere Wege geht als gewohnt. Und zwar geht es um Boom Boom Bruno. So wird der Polizist Bruno Klöppel von allen genannt.
Ist das sein offizieller Spitzname?
Ja, so wird er genannt. Das ist der Sheriff eines kleinen Kaffs in der Nähe Berlins. Ein richtiger Kerl. Er trägt einen Cowboyhut, hat einen Hulk Hogan Gedächtnisschneuzer und hält seinen Kiez seit 20 Jahren von Drogen und Gewalt frei. Und gespielt wird er von Ben Becker, auch ein sehr bekannter deutscher Schauspieler.
Großer Name.
Und er spielt den richtig ätzend, denn Bruno ist das schlimmste Beispiel toxischer Männlichkeit. Ein Relikt aus alter Zeit, also der haut einen homophoben und sexistischen Spruch nach dem anderen raus und schaut sich nach Dienstschluss gerne mit einem Böhm in der Hand dann auch weibliche Hintern im Striplokal an. Also und sein neuer Partner ist das exakte Gegenteil.
Ich wollte gerade sagen, da muss doch jemand gegensteuern bestimmt.
Ja, der kann nicht so ganz gegensteuern, weil er sehr schüchtern ist. Oh. Und zwar ist das der Jungpolizist Mark. Der wird gespielt von Vincent Zurlinden. Den kannte ich vorher gar nicht. Der hat aber bei Das Boot in der Serie auch mitgespielt. Und der ist extrem schüchtern und von Brunos Art angewidert und ungeoutet schwul. Und da clasht viel zusammen bei den beiden. Bald müssen die beiden aber einen Weg finden, um zusammenzuarbeiten, denn eines Tages wird eine junge Drag Queen ermordet, aufgefunden. Bruno will, ich sage jetzt schon Bruno.
Bruno.
Ich habe zu viel Encanto gesehen.
Ich wollte gerade sagen, fängst du jetzt noch an zu singen demnächst?
We don't talk about Bruno. Oder was war das andere? Silenzio Bruno. ja, ich gucke jetzt viele Disney-Filme. Genau, Bruno will den Fall gar nicht untersuchen, wäre da nicht seine neue Chefin, die ihn richtig auf den Kieker hat. Und jetzt für Mark wird dann auch die Ermittlung so ein bisschen unangenehm, weil halt natürlich der Bruno immer sehr viel Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, alles was er sagt. Es ist schon ein bisschen grenzwertig teilweise, weil Mark natürlich auch ungeoutet schwul ist und auch gerne eine Drag Queen wäre. Deswegen ist es alles ziemlich verletzend, was sein neuer Kollege, sein Chief, da von sich gibt immer. Deswegen, ich muss sagen, es ist ein sehr schwieriger Start in die Serie. Ich habe die schon gesehen. Mhm. dieser Dauersexismus ist schon sehr grenzwertig. Und ich habe auch bei Moviepiloten in der Community auch ein paar gesehen, die sagen, haben nach 5 Minuten abgebrochen, nach einer Folge abgebrochen. Vielleicht ist es ein bisschen unglücklich gewählt. Das wird natürlich irgendwann gebrochen. Aber man muss halt erstmal durch dieses Klischee-Dauerfeuer durch.
Ja, ja.
Das ist ein bisschen schwierig. Also, aber durchhalten hat sich für mich zumindest gelohnt, weil die Serie dann schon so eine schöne Vater-Sohn-Dynamik mit den beiden aufbaut zum Ende hin und dann doch das Herz am rechten Fleck hat, würde ich sagen.
Okay, das doch, klingt doch gut.
Genau, das Ganze sind 6 Folgen zwischen 45 und 50 Minuten. Mhm. Kann man so durchbingen jetzt.
Mich würde noch interessieren, wie funktioniert denn das? Das ist jetzt, spielt ja in Deutschland wahrscheinlich die Serie?
Mhm.
Wie kann da ein Sheriff existieren? Also ist das eigentlich wahrscheinlich nur ein Polizist und der läuft dann einfach mit Hut und Stern rum, weil es ihm Spaß macht, oder?
Nein, er ist Polizist, er nennt sich nur Sheriff. Seines Kiez mit seinem Cowboy-Hut.
Okay.
Aber alle haben natürlich so ihre schönen Polizeiuniformen und er trägt oben drüber dann auch noch eine Lederweste.
Okay, damit er okay erkennbar ist. Ich sehe, was da passiert.
Kein echter Sheriff.
Ja, schön. Boom Boom Bruno bei Magenta TV. Und was auch noch bei Magenta TV, das muss ich jetzt einfach noch so als Querschläge einwerfen.
Kleine Serienüberraschung.
Genau, was da auch noch angekommen ist, was mich sehr gefreut hat, ist, ihr erinnert euch vielleicht noch an eine wunderbare Lokalkolorit-Märchen-Fantasy-Horror-Serie namens Kohlrabenschwarz, die letztes Jahr zu Paramount Plus kam. Die wurde leider erstmal nicht fortgesetzt mit Staffel 2 und dann wurde sie auch noch ganz aus dem Programm genommen, was ja immer krass ist, wenn man denkt, man hat so eine Originalproduktion und jetzt sagt der Streamer auf einmal, okay, tschüss, und man kann sie nirgendwo mehr streamen. Das fand ich ja ganz schockierend und jetzt hat sie zum Glück Magenta TV, dass man zumindest die erste Staffel jetzt wieder gucken kann, die sich wirklich sehr lohnt. Also so eine Sagenwelt, wunderbarer Humor, der sich da durchzieht Und deswegen, ja, wenn ihr sie noch nicht bei Paramount Plus geguckt habt oder vielleicht auch Magenta TV habt und mal kein Paramount Plus, dann guckt sie jetzt bitte. Bitte.
Also ich denke mir jetzt, bei der EM haben doch alle jetzt Magenta TV sich geholt.
Stimmt, das ist eigentlich ein guter Ansatzpunkt, dann da gleich weiter zu gucken.
Guckt alle Kohlrahm schwarz, vielleicht die Hoffnung stirbt zuletzt.
Dann wird sie vielleicht doch noch fortgesetzt, genau.
Da gab es ja auch große Fanaktionen, die versucht haben, nochmal die Serie irgendwie wieder zu beleben.
Ja.
Das basiert ja auch auf einem schönen Hörspiel, da gibt es auch eine zweite Staffel schon.
Genau, ich habe jetzt auch dann als Ersatz sozusagen die zweite Hörspielstaffel gehört, um zumindest zu wissen, wie es so ein bisschen noch weitergeht.
Sind ja die gleichen SprecherInnen.
Genau, da ist der Schritt nicht ganz so groß, auch wenn man natürlich gern Bilder dazu hätte.
Das stimmt.
Und die hat man jetzt wieder zum Glück. Gut, wir springen von Magenta TV rüber zu Disney Plus, bleiben aber noch am 1. Juli.
In der Vergangenheit.
Blieben. Ist jetzt schon gestartet, wenn ihr diese Folge hört, am 1. Juli Grey's Anatomy Staffel 20 und mit ihr zusammen auch Seattle Firefighters, das Spin-off Staffel 7. Das ist vielleicht eine kleine Serie, von der ihr schon mal gehört habt, mit Staffel 20. Es hat sich natürlich etwas verzögert, weil der Hollywood-Streik der DrehbuchautorInnen und Schauspielenden das alles verzögert hat. Und da ist jetzt auch in den USA erst im März die neue Staffel gestartet und im Mai schon wieder zu Ende gegangen. Ich nehme mal an, damit sie jetzt auch im Herbst dann wieder alles in den regulären Rhythmus zurückfinden können. Und folglich konnte natürlich auch Grey's Anatomy, gehörte sonst immer so im April meistens zu Disney Plus und zu Pro7 zurück. Hat jetzt auch länger gedauert, aber zumindest nicht ganz so lange wie sonst. Also mussten sonst ein halbes Jahr warten auf die US-Ausstrahlung. Jetzt haben wir 3,5 Monate nur gehabt. Wir haben sie richtig wahrscheinlich sich rangehalten beim Synchronisieren. Sind nur 10 Folgen. Eben auch wegen dieser kurzen, wir müssen wieder aufschließen zu Staffel 21, die dann im Herbst kommt, dieser Strategie. Und das ist dann tatsächlich die zweitkürzeste Grey's Anatomy Staffel, die wir jemals hatten. Ich habe mal nachgeguckt, dass die erste Staffel 9 Folgen hatte.
Mhm.
Und
stimmt.
Die zweite hatte 27. Das war so das Top, höher ging's nicht. Und dann hat man meistens so um die 20 mal 24 mal nur 17 Folgen rum. Aber ja, 10 sind schon recht wenig.
Da hätte ich jetzt noch eine Frage.
Ja,
du hast sie ja schon gesehen, die Staffel, nehme ich an.
Ja.
Hat sie denn trotzdem einen Abschluss oder endet sie einfach so mittendrin?
Nee. Die haben das tatsächlich jetzt ausgelegt, diesen Staffelbogen, den sie gespannt haben auf die 10 Episoden, damit man jetzt nicht völlig wieder in Luft hängen gelassen wird.
Es ist nicht wie damals Hollywood-Streik 2008, wo ganz viele Serien einfach mittendrin geendet haben oder komplett überhetztes Finale hatten.
Genau. Oder dann ewig warten mussten. Zum Beispiel Staffel 19 hatte einen großen Cliffhanger, wo die eine Ärztin von Kim Raver gespielt, Teddy Oatman, so zwischen Tod und Leben hing. Und jetzt musste man ewig warten, um herauszufinden, ob sie es überlebt oder nicht. Das könnt ihr jetzt herausfinden bei Disney Plus, wenn ihr euch die erste Folge anguckt. Und außerdem ist noch ganz interessant, also bei ProSieben startet sie eine Woche später, am 8. Juli. Wenn ihr eher in der TV-Ausstrahlung die Serie guckt, könnt ihr das auch tun, nur halt dann immer eine Woche verzögert. Und außerdem war ja so ein bisschen der große Skandal, oder nicht Skandal, aber diese große Meldung nach Staffel 19, dass Ellen Pompeo ausgestiegen war, die Hauptdarstellerin. Da fragt man sich, wie kann denn jetzt Grey's Anatomy weiter existieren ohne Mrs. Grey? Also ist es nur noch Anatomy?
Aber es spielt doch im Grey Sloan.
Genau, im Grey Sloan Krankenhaus. Jetzt kann man es natürlich sagen, haben sie das Krankenhaus rechtzeitig umbenannt. Aber die Wahrheit ist jetzt, dass sie gar nicht so raus ist, wie man dachte immer. Also sie hat doch sehr viele Gastauftritte. Ich glaube, fast die Hälfte der 10 Folgen ist sie noch dabei, so grob geschätzt. Und ja, deshalb, und dann ist noch ihre Erzählerstimme, die ja weiterhin die Folgen einleitet und ausleitet, immer noch auch noch zusätzlich dabei, wenn man es auf Englisch guckt und in der deutschen Synchro natürlich auch. Genau, und deswegen kriegen wir noch mehr Meredith Grey auch in Staffel 20 zu sehen. Also sie legt sich da jetzt auf ihre Alzheimer-Forschung fest, wo sie völlig alles umstößt, was die Forschung bisher hervorgetan hat und bringt sich damit so ein bisschen in Teufelsküche, zumal auch ihre Chefin sagt, eigentlich verfolgt diese Forschung nicht und sie macht das dann doch so hintenrum, was natürlich für Ärger sorgt. Und ansonsten sind auch wieder stärker im Fokus die 5 neuen Assistenzärzte Griffith, Kwan, Millen, Yasuda und Adams, die ja schon zuvor eingeführt wurden. Finde ich eigentlich ganz schön, so ein bisschen dieses alte Grey's Anatomy-Gefühl zurückzuhaben von, wir haben da wieder wirklich junge Ärzte. Im
die
Deutschen
Residence.
Heißt es ja Grey's Anatomy, die jungen Ärzte. Und das konnte man jetzt nach 20 Jahren über die Einsteiger nicht mehr so richtig sagen. Genau. Die müssen jetzt nach einem Todesfall so ein bisschen um ihren Rauswurf bangen. Das ist so ein bisschen das Thema der 20. Staffel. Und dann haben wir auch noch weitere Rückkehrerinnen, wie zum Beispiel, wenn ihr Arizona Robbins vermisst, dann kommt sie da auch noch mal kurz vorbei. Genau. Und wer es zusammen mit Seattle Firefighters guckt, der Spin-off-Serie zu der Feuerwehr, auch in Seattle, der kann das natürlich tun. Aber die endet tatsächlich auch nach 10 Folgen mit Staffel 7. Also da ist dann Schluss. Immerhin eine Staffel mehr als Private Practice. Die hat nur auf 6 Staffeln gebracht.
Die
aber
ging 6 Staffeln?
Die ging, das bin ich auch mal wieder überrascht.
Aber ich glaube, ich habe 2 geguckt damals.
Die hatte dann aber tatsächlich in ihren 6 Staffeln auch wieder mehr Episoden als jetzt diese verkürzten. Insofern, ich glaube, sie kommen etwa so ungefähr auf eine gleiche Episodenanzahl am Ende. Genau. Bin ich jetzt auch ein Stück weit froh. Also das habe ich eher so mitgeschleift und dachte, die können jetzt langsam mal aufhören. Ich habe das keine Lust mehr, so Frust-Watchen zu machen, um nichts zu verpassen, weil irgendwelche Crossover kommen. Insofern, ja.
Wann kommt das nächste Spin-off?
Mal gucken. Es wird wohl schon gepitcht, habe ich gelesen. mit Grauen. Nein. Aber wenn, mal gucken, ob sie noch was. Was gibt's noch für Berufszweige?
Seattle Police.
Machen wir das dann nach dem Chicago Fire Prinzip. Anwälte hatten wir ja schon so ein bisschen im Shonda Rhimes Universum. Ich weiß nicht, ob die wirklich auch in derselben Welt wie Grey's Anatomy spielen, aber ich glaube, wenn, dann müsste es noch was anderes werden. Mal gucken. Vielleicht überlegen sie sich noch was völlig Neues.
Hubschrauberpiloten.
Nein, One Man haben wir ja auch schon. Wir gehen also weiter vom 1. Juli weg zum 6. Juli, Max, und springen zu einem, ist das ein Sender oder ist das ein Streamingdienst? Anyverse?
Das ist ein Amazon-Channel.
Ah.
Und jetzt wird's sehr crazy. Ich habe mal wieder eine Anime-Serie mitgebracht. Ich habe vorhin schon eine mitgebracht, deswegen habe ich nur eine mitgebracht, die für DC-Fans ganz spannend sein könnte. Und zwar ist es ein Suicide Squad-Anime mit total crazy Konzept. Und er heißt Suicide Squad Isekai.
Suicide Squad kenne ich, Isekai kenne ich nicht.
Und zwar ist es ein Mix aus DC-Story und Isekai-Anime. Das ist ein sehr bekanntes japanisches Genre über Charaktere, die in einer anderen Welt wiedergeboren oder in diese transportiert werden. Und Isekai bedeutet zu Deutsch einfach so viel wie andere Welt.
Mhm.
Und zum Beispiel gab es auch 2018, das ist jetzt nicht der erste crazy DC-Anime, es gab schon diesen Animationsfilm, auch mal Batman Ninja, der den dunklen Ritter in ein völlig neues Setting, damals ins feudale Japan, verfrachtete. Und hier geht es dem Suicide Squad nur ein bisschen ähnlich. Und zwar, es geht um, wie der Titel sagt, den Suicide Squad, den wir auch aus den Filmen kennen. Und hier sind das die Gotham-SchurkInnen Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Clayface und King Shark.
Oh, Clayface kenne ich noch nicht aus dieser Gruppe. Ich habe nur die Kinofilme geguckt.
Okay, nee, Clayface ist auch ein sehr schöner Charakter in der Harley Quinn-Serie. Die kann ich auch sehr empfehlen, die Animationsserie. Und die werden von Argus-Chefin Amanda Waller, oh Gott, ist Montagmorgen, auf eine besondere Mission geschickt. Kennen wir das Konzept aus den Suicide Squad-Filmen. Genau, und zwar durch ein magisches Portal in eine andere Welt. Aber nicht irgendeine andere Welt, sondern eine Mittelalter-Fantasy-Welt voller Drachen, Orks, Ogern und Magie. Und leider stürzt dann der Schurkentrupp direkt mit dem Helikopter ab und wird gefangen genommen. Und sie haben jetzt nur am Anfang der Serie dann 72 Stunden Zeit, denn dann werden die Sprengsätze, die ihnen implantiert wurden, ihnen die Köpfe wegsprengen.
Das ist auch bekannt, das Prinzip.
Genau, das kennen wir auch, das Prinzip. Ist im Prinzip wie der erste Suicide Squad-Film, nur mit
Mission im Mittelalter.
Genau. Und dabei geraten sie dann in einen Konflikt mit einem menschlichen Königreich und treffen aber auch andere DC-Charaktere, denn sie sind natürlich nicht der erste Trupp, der in dieses Land geschickt wurde. Ganz interessant auch, die Serie wurde produziert von der beliebten Anime-Schmiede Wit Studio. Das hat unter anderem die ersten 3 Staffeln von Attack on Titan animiert und Spy Family, die ganz schöne Spionage-Familien-Comedy. Ja. Und hinter der Serie steckt Warner Brothers Japan, die dann auch im Erfolgsfall, glaube ich, auch noch weitere DC-Anime produzieren werden. Insgesamt sind es 10 Folgen, die gibt es dann wöchentlich wahrscheinlich bis zum 7. September, wenn jetzt eine zum Start kommt.
Mhm.
Genau, ab 6. Juli könnt ihr das dann beim Amazon-Channel Aniverse streamen und den kann man übrigens auch 7 Tage kostenlos testen. Also wenn ihr einfach noch etwas wartet, könnt
zum
ihr
Beispiel
einfach,
bis Anfang September.
Wenn ihr einfach bis September warten könnt, könnt ihr den auch am Stück bingen.
Ja.
Kleiner Tipp am Rande.
Und ich nehme an, die sind dann auch nur so 20 Minuten, 30 Minuten
genau,
lang.
Genau,
und dann,
20 Minuten.
Okay.
Die ersten 3 schon gesehen.
Aber weil du vorhin noch Harley Quinn, da gibt's ja auch diese Zeichentrickserie erwähnt hast, damit haben sie nichts zu tun. Keine irgendwie Crossover-Verbindung oder so, ähnliche Schöpfer.
Nee, die sehen ja auch ganz anders aus, die Figuren. Und haben auch japanische SprecherInnen.
Okay.
Also richtiges Anime-Flair.
Sehr gut. Ich find's schön, wenn man mal so ein bestehendes Genre nimmt und dann Anime draufsetzt und gucken, wie das anders aussehen kann, was da passiert. Deshalb freue ich mich natürlich auch auf den Herr der Ringe-Film The War of the Rohirrim, der jetzt ins Kino kommt, der erste Herr der Ringe-Anime.
Hast du damals gesehen, erinnerst du dich an Supernatural, die Anime? Da gab es auch eine animierte Serie.
Habe ich tatsächlich gesehen.
Die war nicht sehr gut.
Fand ich nicht sehr gut. Darauf wollte ich jetzt hinaus, Max. Gut, aber wir hoffen natürlich, dass Suicide Squad Isekai besser ist. Ihr könnt am 6. Juli loslegen oder Ende September alles auf einmal schauen beim Amazon Channel Universe.
Und jetzt darfst du einen Serientipp mitbringen mit geballter Star Power.
Ja, da hab ich nur die Namen gesehen und dachte, oh, muss ich gucken. Am 10. Juli startet bei Disney Plus die Serie Under the Bridge. Und um euch die Namen gar nicht lange vorzuenthalten, da spielen mit Lily Gladstone, die ihr sicher Oscar-prämiert kennt aus Killers of the Flower Moon. Ganz tolle Schauspielerin. Und Riley Keough, die ihr hoffentlich auch kennt, wenn ihr zum Beispiel letztes Jahr uns beim Hypen für Daisy Jones and the Six zugehört habt, da war sie Daisy Jones. Oder wenn ihr eher so die Blockbuster-Gänger seid, könnt ihr sie vielleicht auch aus Mad Max Fury Road kennen und diversen anderen Filmen, wo sie wirklich auch immer gut zu sehen war. Also eine ja sehr, sehr coole Schauspielerin. Aber vielleicht erstmal zu Under the Bridge, zu dem Format selbst. Das ist eine Krimi-Drama-Miniserie. 8 Folgen. Nach 8 Folgen ist Schluss. Und das kommt jetzt als True-Crime-Format zu Disney Plus, obwohl es eigentlich eine Hulu-Serie ist. Aber bei uns landen ja häufig oder eigentlich meistens die Hulu-Serien bei Disney Plus. Und es basiert auf einem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 2005 von Rebecca Godfrey, das wiederum auf wahren Begebenheiten aus dem Jahr 1997 fußt. Also wir haben da sowohl also eine wahre Geschichte drin, als auch eine Romanverarbeitung.
Und mich richtig Meta wird's, weil Riley Keough spielt die Autorin.
Genau, die spielt dann wirklich den Charakter Rebecca Godfrey. Also die recherchiert dann sozusagen, was da passiert ist in der Serie. Es kommt alles zusammen.
Meta.
Ja. Es geht um eine 14-jährige, Rena Virk, die verschwindet in der Provinz und bricht eigentlich zur Party von mit ihren Freunden auf und kommt danach einfach nicht wieder. Da muss natürlich rausgefunden werden, was passiert ist. 7 Teenagerinnen und ein Jugendlicher, also ein Mann und 7 Frauen, werden des brutalen Mordes angeklagt. Und die besagte Rebecca Godfrey, also jetzt die fiktive Figur, nicht die Autorin, reist in ihren alten Heimatort zurück, um da Interviews zu führen und Nachfragen anzustellen, um mehr für ihr Buch rauszufinden. Die Polizistin Cam Bentland ist da erst gar nicht so begeistert von. Was soll da jetzt eine Schriftstellerin, die da in ihrem Kriminalfall rumfuscht? Aber wie sie im Trailer herausstellt, die Autorin, ist das einfach so, dass sie sagt, nein, sie könnte ja den Befragten ganz andere Infos entlocken, als vielleicht sie jetzt einer Polizistin in einem Kopf erzählen würden. Und deshalb fördert das dann so ein bisschen diese Zusammenarbeit zwischen den 2 Frauen, die da eine ja recht geheime Welt ans Licht bringen, von der sie vorher in ihrem Ort nicht so wussten. Und die große Frage ist natürlich, was ist in dieser Nacht unter der Brücke passiert? Under the Bridge, so der Serientitel. Der Trailer sieht für mich total nach einem dichten Thriller aus, da freue ich mich richtig drauf. Er hat mich so ein bisschen an eine Mischung aus Unbelievable und mehr auf Easttown erinnert. Mhm. Also Kleinstadt, dichte Atmosphäre, spannende, natürlich auch sehr von einer weiblichen Perspektive getriebene Erzählung. Das spricht mich daher auch besonders an. Und wenn ihr vielleicht noch die Schöpferin Quinn Shepard kennt, weiß ich nicht. Ich kannte sie vorher nicht so. Sie ist wohl Schauspielerin, hat aber auch schon den Film Blame von 2017 gemacht über einen Highschool-Skandal. Und da kam für mich dann wieder so ein bisschen Skandal. Wer hat was gesagt? Wer ist schuldig? Glaube ich, vom Thema viel wieder mit zusammen. Insofern glaube ich, sie hat da schon so ein bisschen Vorerfahrung und das könnte richtig spannend werden. Am 10.7. Max, hast du die Serie schon auf dem Schirm oder hast du sogar schon reingeguckt?
Ich habe reingeguckt und nach 2 Folgen beschlossen, ich werde nicht weitergucken.
Okay, okay.
Die war mir dann doch ein bisschen zu langsam erzählt.
Slow burn, ich sehe schon. Mal gucken. Ich werde sie trotzdem mir vorknöpfen und mal sehen. Vielleicht erzähle ich euch ja nächsten Monat davon, wie sie mir gefallen hat.
Für alle True Crime Fans.
Genau, True Crime. Ich gucke nicht so viel True Crime, aber es gibt ja auch sehr viele Fans da draußen, die da drauf aufspringen und sagen, oh, jetzt hier neue True Crime Sache, sehr gut. Dann gehen wir weiter, bleiben beim 10. Juli, aber springen zu Apple TV Plus rüber, Max.
Ja, Apple TV Plus und Sci-Fi, das gehört einfach zusammen, glaube ich. Und da gibt es eine Dark-Comedy-Serie mit Sci-Fi-Einschlag und die heißt Sunny. Ab dem 10.7. startet die mit Rashida Jones in der Hauptrolle.
Klingt jetzt erstmal nicht so nach Sci-Fi, der Titel.
Nee, kommt noch. Rashida Jones, bekannt aus The Office, Parks and Recreation und zuletzt der Apple TV Plus Serie Silo. Da hat sie in der ersten Folge mitgespielt zumindest. Und sie spielt eine Frau namens Susie, nicht Sunny, immer noch nicht der Titel erklärt, die mit ihrer Familie in Kyoto in Japan lebt. Und eines Tages aber verschwinden ihr Mann und ihr Sohn bei einem Flugzeugabsturz spurlos.
Oh, oh.
Und daraufhin steht plötzlich ein sprechender, fortschrittlicher Haushaltsroboter namens, jetzt kommt's, Sunny, vor ihrer Haustür, der von ihrem Mann entwickelt wurde. Nur dachte sie eigentlich bis dahin immer, dass ihr Mann eigentlich Kühlschränke und keine Roboter-KIs entwickelt. Und Sunny soll ihr dabei helfen, durch die Trauerphase zu kommen. Nur kann Susie Roboter überhaupt nicht ausstehen. Und widerwillig nähern sie sich dann so ein bisschen an, weil sie gemeinsam dann einer großen Verschwörung auf der Spur sind und dieses große Verschwinden von der Familie aufdecken wollen. Was wirklich passiert, ob die vielleicht noch leben. Genau, und mit jedem neuen Hinweis wird das immer seltsamer und crazier. Genau, und plötzlich hat es dann auch noch die Yakuza auf den Roboter abgesehen.
Was?
Es wird wild. Genau, 10 Folgen sind das insgesamt, 2 gibt es zum Auftakt und dann läuft das wöchentlich.
Sind das kurze oder längere Folgen?
Kurze.
Kurze.
Kurze. Okay. Halbstündig, würde ich sagen.
Ja,
genau. Ich habe es gesehen, für gut befunden.
Und hier reingetragen.
Würde aber vorschlagen, auf den Binge zu warten, weil das kann man so schön so weggucken.
Okay.
Also die Serie hat schon einige sehr coole Ideen teilweise. Es gibt zum Beispiel eine crazy Folge, die sich komplett im Kopf des Roboters abspielt, in Form einer japanischen Gameshow. Richtig abgedreht. Ich mag den Look der Serie, auch so dieses fortschrittliche Technik trifft auf dieses so traditionelle Setting von historischen Kyoto. Sehr, sehr interessant. Aber leider, das muss ich schon mal sagen, es ist mal wieder eine Serie, die auf einem Cliffhanger endet. Und es gibt nichts Nervigeres als Serien, die auf Cliffhanger enden, Streaming-Serien, wo man nicht weiß, ob sie fortgesetzt werden.
Ja.
Deswegen, ich drücke allen die Daumen, die diese Serie gucken und lieben, dass sie verlängert wird.
Aber es ist immer eine Apple TV Plus. Bei Netflix hätte ich wahrscheinlich mehr Angst.
Ja.
Ja, dass es nicht fortgesetzt wird. Eine Frage habe ich noch zu Sunny. Heißt der Roboter so, weil er ein sonniges Gemüt hat oder weil er von Sonnenenergie angetrieben wird? Oder einfach nur so?
Weder noch. Ich glaube, es ist einfach ihr Name. Sie hat mich tatsächlich, der Roboter hat mich so ein bisschen als erstes erinnert an Marvin. Aus
Fernhalter durch die Galaxie.
Genau, auch so ein großer weißer Bobbelkopf und vorne ist dann halt so eine Projektionsfläche, wo so zwei Kulleraugen und ein kleiner Mund drauf projiziert werden.
Ja, dieses weiße Design ist wahrscheinlich auch Apple inspiriert oder vorgeschrieben. Man weiß ja nicht genau. Das ist
aber wenn es eine Sci-Fi-Serie ist, wo es auch um KI geht, dann weiß man, der wird nicht so sonnig bleiben, der Roboter wahrscheinlich.
Na gut, hast mich schon überzeugt, dass ich da auf jeden Fall mal reinschaue. Gerade wenn es so ein kurzer Zwischenbinge ist, das ist doch mal schön.
Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Tipps. Ich reise demnächst nach Japan. Jetzt weiß ich schon mal ein paar Settings, die ich in Kyoto
die da gezeigt werden. Ah, sehr schön. Gut, dann mache ich mit weniger sonnigen Sachen weiter.
Mit Essen.
Mit Essen. Also kann man natürlich auch genießen, aber in dem Fall wahrscheinlich eher nicht so. Zumindest nicht, wenn man zum... Naja gut, ich führe diesen Gedanken nicht fort. Am 11.7. startet bei Amazon Prime Sausage Party Foodtopia. Wenn euch der Titel jetzt so vage bekannt vorkommt, liegt das vielleicht daran, dass ihr anno 2016, also vor 8 Jahren, eine versaute, animierte Komödie für Erwachsene im Kino gesehen habt oder vielleicht auch später einfach im Stream oder zu Hause.
Der mit dem Würstchen.
Der mit dem Würstchen. Vielleicht als kurzes Recap von damals. Da wollte ein Würstchen aus dem Supermarkt in die Freiheit kommen. Und bisher hatten die ganzen Lebensmittel immer geglaubt, dass sie, wenn sie eingekauft werden, sie in ein Paradies kommen, in eine bessere Welt, sozusagen dann endlich raus aus diesen Regalreihen und schön in die Heime der Menschen, was auch immer sie dann mit ihnen tun. Dann kam aber raus, dass sie gegessen werden. Und das wollten sie dann doch nicht und da wurde dann eine große Flucht der ganzen Lebensmittel geplant. Da hat sich das Würstchen dann auch in ein Hotdogbrötchen verliebt.
Und sich reingelegt.
Sehr richtig, genau. Das Essen lebt, also so ein bisschen die Toy-Story-Idee mit nicht mit lebenden Spielzeugen, sondern mit Essens, Lebensmittel, Nahrung und sehr brutal und versaut.
Sehr versaut, ja.
Ja, es gibt viel Humor zu Körperöffnungen. Ich glaube, belasse es mal dabei. Und jetzt gibt es eine Serienfortsetzung mit 8 Folgen. Und da folgen wir Frank, Brenda, Barry und Sam. Lebensmittel, die wir schon aus dem Film kennen. Die wollen eine paradiesische Lebensmittelgesellschaft, das titelgebende Foodtopia, aufbauen, um sich so einen richtig schönen Lenz zu machen, nachdem sie jetzt aus dem Supermarkt entkommen sind. Das Problem ist, zumindest sieht es in den Trailer so aus, als würde die Serie wirklich direkt anknüpfen, nachdem sie aus dem Supermarkt raus sind, dass es dann schon mal anfängt zu regnen und nicht alle Lebensmittel sind wasserfest.
das schöne Toast wird weich.
Genau, da lösen sie sich dann quasi schon mal vor den Augen der anderen aus und es kommt zu einem Gemetzel sozusagen. Da gibt es dann manche, die als Brei davonfließen. Und es wird dann noch skurriler, weil bisher war ja schon eher so der Fokus auf die Lebensmittel und was der Trailer schon verrät, ist, dass dann diese Lebensmittel sich dann auch darauf verlegen, dass sie Menschen jagen wollen, um ihnen das Leben in der Wildnis wahrscheinlich oder draußen beizubringen. Und soweit ich das aus diesem Trailer ablesen kann, ich habe ihn nur einmal geguckt, mehr habe ich nicht ausgehalten. Wollen sie die dann kontrollieren, indem sie ja ihnen in den Hintern kriechen und sie vielleicht sogar töten? Also guckt euch das mal an. Entweder sagt ihr, geil, will ich gucken, ist total abgedreht, oder er sagt, nein, das ist nichts für mich. Es ist, wie ihr schon hört, natürlich wieder sehr viel zweideutige, anrüchige Lebensmittelvergleiche mit drin, von Marmeladensplitter bis zu Donutsex. Und die Showrunner sind Ariel Schaffner und Kyle Hunter, die haben schon damals das Drehbuch für den Film geschrieben. Es wird also, denke ich mal, auch in derselben Thematik bleiben, wie wir das schon kennen. Und bei den Originalsprechern wimmelt es auch wieder von Stars. Also es sind wieder Seth Rogen, Michael Cera, Edward Norton, Kristen Wiig und Will Forte dabei und viele andere Namen mehr. Und ich habe den Film damals unfreiwillig in einer Sneak gesehen und mir geschworen, ihn nie wieder zu gucken. Aber wir wollten euch natürlich diese Serie trotzdem nicht vorenthalten, weil sie einfach so skurril ist, dass das vielleicht auch sehr lustig werden könnte. Das dürft ihr uns dann schreiben.
Ich weiß nicht, ob Seth Rogen jetzt so einen Freifahrtsschein bei Amazon hat, nachdem er The Boys produziert hat.
Kann sein. Das hat ein bisschen.
Und Invincible ist natürlich auch erfolgreich. Und
jetzt
kommt als nächstes Sausage
Party Foodtopia. Könnt ihr euch ab dem 11.07. bei Prime geben.
Und wir bleiben bei völlig abstrusen Animationsserienideen.
Ja.
Jetzt kommen nämlich die Exploding Kittens zu Netflix am 12.07.
Klingt nicht viel kinderfreundlicher, trotz Animation.
Nein. Noch eine wahnwitzige Animationsserie. Diesmal aber eine Adaption eines sehr bekannten Kartenspiels. Also auch ein Ding.
Habe ich schon mal gehört.
Ja. Und es geht in der Serie nicht um explodierende Katzen, sondern um einen gewaltigen Konflikt zwischen Gott und dem Teufel, der durch pummelige Hauskatzen auf der Erde ausgetragen wird. Gott hat nämlich kaum noch Interesse an den Menschen und wird daher von seinen Engeln auf die Erde verbannt, um sich zu rehabilitieren und mal wieder richtig unters Volk zu kommen und zu merken, was die Menschen überhaupt bewegt. Und wird dabei aber in Gestalt eines Katers erwacht er und ist der Hauskater einer dysfunktionalen Familie noch. Und wie es der Zufall will, ist der nervige Nachbarskater oder die Nachbarskatze der Teufel. Genau, und da fliegen bald zwischen Gottkatze und Teufelskatze die Fetzen. Auch ein sehr witziger Besetzungscoup, finde ich, in der Serie, wenn man sie im Original dann guckt. Die Hauptrolle von Gott, der Gottkatze, wird nämlich gesprochen von Tom Ellis.
Nein, Lucifer!
Der Teufel persönlich, der bekannteste Teufel.
Ich bin jetzt so sehr verwirrt durch diese Information, Max.
Ist jetzt die Gottkatze, genau. Ich freue mich sehr tatsächlich auf die Serie. Ich mochte das Kartenspiel, das habe ich immer sehr, sehr gern gespielt, das so crazy Ideen mit Katzen hatte. Ich liebe die Taco Cat. Ich hoffe, sie kommt auch in der Serie vor. Und der Trailer sah auch ziemlich witzig aus.
Also kommen dann noch mehr Katzen außer der Gotts- und der Teufelskatze drin vor, nehme ich mal an?
Hoffe ich mal.
Hoffst du drauf?
Hoffe ich drauf.
Mindestens die Taco-Katze.
Auf jeden Fall möchte ich, dass sich die Katzen dann einfach bekriegen mit irgendwelchen Maschinengewehren.
Ich muss doch gerade so ein bisschen an den Pixar-Film Soul denken, wo ja dann auch jemand in einen Katzenkörper kommt und das da so ein bisschen auslebt, wenn du dich erinnerst.
Ich glaube, das ist dann das Anti-Soul.
Wahrscheinlich. Aber es klingt auf jeden Fall lustig, dass ich auch Lust drauf habe. Ich habe schon wieder vergessen, wie viele Folgen die hat.
Das wusste man zum
weiß man nicht.
Zur Aufnahme dieses Podcasts war es noch nicht bekannt, wie
Lasst
viele Folgen
es
das sind.
Lasst euch überraschen dann, wir uns auch. Oh, aber die nächste Serie, die dann am 18.07. startet, da habe ich tatsächlich alle Staffeln und Folgen bisher geguckt, Max.
Da weiß man auch, wie viele Folgen kommen.
Ja, da kommt nämlich
das große Finale von Cobra Kai, beziehungsweise der Anfang vom Ende. Staffel 6, Teil 1. Erstmals haben wir es, dass auch eine Staffel bei Netflix 3 geteilt ist, eine fiktive Serie. Und insgesamt hat die letzte Staffel von Cobra Kai 15 Folgen, die dann in jeweils 5 Episoden ausgestrahlt werden. Einmal gibt's jetzt 5 Folgen am 18. Juli. Dann gibt es nochmal 5 Folgen am 28. November.
Oh, das ist ja ein ganz schöner Abstand. Das ist jetzt nicht der Bridgerton-Abstand.
Nee, und die letzten 5 gibt's dann erst nächstes Jahr. Also die strecken das. Aus Gründen auch ein bisschen, weil natürlich der Hollywood-Streik vieles verzögert hat. Mhm. Dadurch konnten dann halt auch dieses Jahr erst die Dreharbeiten beginnen. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch so ein bisschen gestreckt.
Dass man zumindest jetzt schon mal ein bisschen
dass
was
jetzt schon ein bisschen was kommt, so. Genau. Also
okay,
die ist jetzt kürzlich abgedreht,
gut.
Die Staffel. Aber sonst hätte es halt noch viel länger gedauert.
Ja, okay.
Jetzt seit Juni sind die nämlich erst fertig mit den Dreharbeiten.
Gibt es da so große Spezialeffekte, wo wir sie viel Zeit bis November noch reinstecken müssen?
Man weiß es nicht. Ist natürlich dann auch eine schöne Vorbereitung, bevor dann nächstes Jahr auch ein neuer Karate Kid Film kommt.
Stimmt.
Der dann direkt anschließt wahrscheinlich an das Finale. Also zumindest ist Ralph Macchio als Daniel LaRusso auch in dem Film mit dabei. Sonst weiß man noch nicht, wie jetzt diese beiden Projekte groß miteinander verbunden sind.
Aber schon mal die gleiche Besetzung ist ja schon mal vielversprechend. Geben sich wahrscheinlich die Karate-Klinke in die Hand.
Genau. Vielleicht nochmal, worauf wir uns in Staffel 6 freuen können. Oder falls ihr einen kleinen Refresher braucht, was ist überhaupt passiert?
Bitte, es ist so lange her, Max.
Also in Staffel 5 hatten sich ja Miyagi-Do und Eagle Fang, die beiden Karate-Dojos, zusammengeschlossen, um Cobra Kai unter der Leitung von Terry Silver, dem großen Bösewicht, zu besiegen. Der wurde dann am Ende von Daniel LaRusso geschlagen und er wurde verhaftet. Und dann kam aber noch ein großer Twist zum Ende der fünften Staffel. Achtung, Spoiler, der totgeglaubte John Kreese lebt. Der ist ja angeblich im Knast gestorben, aber er hat seinen Tod irgendwie vorgetäuscht und konnte ausbrechen.
Babum.
Genau, der wird also bestimmt auch wieder ein bisschen für Ärger sorgen in der letzten Staffel. Und in Staffel 6 steht jetzt das große Karate-Turnier, das internationale große Karate-Turnier bevor. Das heißt Sekai Takai irgendwie so? Ich weiß es nicht mehr ganz. Genau. Und jetzt natürlich die Frage, wer kämpft für welche Seite? Wer wird gewinnen? Also es bleibt spannend in der letzten Folge. Und auch ganz interessant für dich auf jeden Fall. Ich
Bitte?
Weiß, weil du Dexter-Fan bist. Neu im Cast dabei ist nämlich Masuka.
Oh,
beziehungsweise
C.S. Lee.
C.S. Lee. Genau, der spielt in der letzten Staffel Meister Kim Sun-jung, den koreanischen Kampfsportmeister, der viele Jahre zuvor den Weg der Faust erschuf, aus dem sich später dann Cobra Kai Karate entwickelte. Also vielleicht der ultimative Endgegner der Serie? Mal schauen.
Finde ich schön. Zuletzt war er ja in Avatar schon drin in der Live-Action-Serie, jetzt kommt Stimmt. er in Cobra Kai zurück. Finde ich gut. Kann man gern mehr von C.S. Lee sehen.
Er wird jetzt immer so ein alter Lehrmeister, da war er doch auch in
Ja, stimmt, da war auch schon so ein Weiser, kaum erkannt mit langem Bart in Avatar. Willst du schon eine Voraussage treffen, ob wir das Turnier schon in dem ersten Teil der sechsten Staffel zu sehen bekommen? Ob es da schon losgeht?
Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich weiß, er kommt erst nach der Aufnahme des Podcasts. Ich hoffe es.
Ja, ich habe ja so ein bisschen Angst, dass wir erstmal diese ganze Hinführung zum Turnier kriegen und dann vielleicht in der letzten Folge dieser 5, die wir kriegen, so jetzt geht's los und dann Cliffhanger.
Ich denke mal schon und dann so der zweite Teil, das Turnier.
Nur
und
Turnier.
Dann die letzten 5 Folgen nochmal ultimativer Endgegner, was übers Turnier vielleicht hinausgeht.
Fände ich aber auch spannend, mal wirklich, dass sie sagen, wir machen jetzt mal wirklich nur Turnierfolgen, wie lange man da gut dranbleiben kann.
Die Wartezeit ist natürlich auch schon ein bisschen abartig, ne? Ja, jetzt bis November warten.
Mal gucken. Also, aber ihr hört schon, wir freuen uns da sehr drauf, dass Cobra Kai zurückkehrt.
Yay, 5 Folgen.
Sind immerhin mehr als Bridgerton. Da hatten wir nur 4 in Part 1.
Aber da musst du nur einen Monat warten.
Das stimmt. Okay, wir gehen weiter zum 19. Juli und zurück zu Amazon Prime. Da startet eine Serie, die wir euch schon in der Jahresvorschau empfohlen haben oder wo wir gesagt haben, da freuen wir uns sehr drauf, nämlich Those About to Die. Eine Gladiatoren-Serie, wenn man so will. Natürlich sehr passend, dass sie jetzt im Jahr 2024 startet, wo dann auch uns im Herbst Gladiator 2 von Ridley Scott erwartet, als großes Kinospektakel. Und das sind dann insgesamt 10 Folgen, die wir bei der Amazon-Serie kriegen und die werden alle auf einmal veröffentlicht. Also so könnt ihr dann einfach Wochenende durchgucken, nehme ich mal an.
10 Stunden.
Ja. Und ich finde, wir hatten jetzt auch sehr lange so Sandalen-Serien wie Spartacus oder Rome schon lange nicht mehr. Da können jetzt gerne mal wieder in diesem Genre nachgelegt werden. Und wir befinden uns, wenn ihr natürlich auch noch wissen wollt, worum es geht, im Rom im Jahr 79 nach Christus.
Ist ein bisschen her.
Also 79 nach Christus, da ist läuft kein Jesus mehr rum. Das Imperium Roms wächst und gedeiht. Die Bevölkerung ist teils gelangweilt, teils hungert sie. Und dann gibt es dann natürlich auch schon Gewaltausbrüche, wenn man unzufrieden ist, wie das da so ist. Und dem können nur 2 Dinge Einhalt gebieten. Max, willst du raten, was?
Brot und Spiele.
Das ist korrekt. 100 Punkte.
Ich wollte erst sagen Blood and Sand, aber das war Spartakus.
Gratis Essen und blutige Unterhaltung, genau, aka Brot und Spiele. Und wer das bedienen kann beim Volk, der ist auf dem besten Weg, Macht und Geld und Titel zu erhalten. Da gibt's 4 Fraktionen in Rom zu der Zeit, so patrizische Unternehmen, die so die Rennen kontrollieren im Circus Maximus. Blau, Rot, Grün und Weiß, Max. Es ist verwirrend, es läuft gerade House of the Dragon. Aber
Grün und Schwarz, für welche bin ich denn jetzt überhaupt?
Schwarz gibt es nicht in Those About to Die, sondern nur Blau, Rot, Grün und Weiß. Und auch das Wettgeschäft ist sehr einträglich, wenn dann diese riesigen Wagenrennen in dem Circus Maximus gefahren werden. Da bleibt keine Tribüne leer. Und außerdem existiert noch eine Gesellschaft unterhalb dieses Rennens. Das muss natürlich alles organisiert werden. Das spielt dann auch noch damit rein. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Rom warst, den da angeguckt hast. Da gibt's ja noch diese lange Fläche, wo mal der Circus Maximus wirklich war mit den Rennen. Heute ist das Kolosseum bekannter. Das wird tatsächlich in dieser Zeit auch schon erbaut, noch unter einem anderen Namen. Und da ist dann natürlich so ein bisschen, wird das jetzt die Zuschauer sozusagen wegnehmen, was passiert da, in welcher Hand befindet sich das, ist auch noch so ein bisschen drin. Aber natürlich, ja, widmen wir uns vor allem der korrupten Welt Roms, die da vom Spektakel dieser Gladiatoren oder auch eben Rennwagenwettkämpfe angetrieben wird. Zeigt so die schmutzige Seite, wahrscheinlich auch so ein Stück weit der Massenunterhaltung und was es bedeutet, wenn man dem Pöbel gibt, was er verlangt. Das ist insofern interessant aufgezogen, dass wir mehreren Figuren aus unterschiedlichen Ecken des Römischen Reiches in dieser Serie folgen. Also wenn ihr euch den Cast mal anguckt, sind da sehr viele Namen erstmal drin. Aber wir haben dann halt so diese Schnittstelle zwischen Sport und Politik, Wagen, Arena-Kämpfen und Herrschern. Da haben wir zum einen den Wettbürobesitzer, der auch mit zwielichtigen Methoden auch so ein bisschen agiert, also nicht ganz gut, aber auch nicht ganz schlecht als Figur ist. Dann haben wir einen Wagenrennen-Star, der da so ein bisschen als Rockstar quasi gefeiert wird und der beliebteste Wagenrenner ist. Keine Ahnung, wie die Berufsbezeichnung
Rennfahrer.
Ist. Rennfahrer wahrscheinlich. Natürlich auch die Kaiserfamilie, den alten Kaiser und seine zwei Söhne, die sich da nicht ganz grün sind. Und dann gibt's noch eine nordafrikanische Familie, die entführt und versklavt wird und dann dadurch sozusagen ihren Weg in die Arena findet, weil manche halt hingeschläft werden, manche als in Haushalten von diesen Politikern landen und dann die Mutter noch hinterherläuft, um ihre Kinder irgendwie zu befreien. Und dann gibt es noch drei Brüder, drei spanische Pferdehalter, die dann sozusagen diesen Tieraspekt des Wagenrennens damit reinbringen und sagen, ja, diese Tiere, die sind toll, die sind wichtig, die sind wertvoller als alle Menschen, die da drumherum existieren. Genau, und wer könnte so ein Spektakel besser inszenieren, Max, als der Regisseur Roland Emmerich, der deutsche Export Independence Day hat er zum Beispiel gemacht und Marco Kreuzpainter mischt als Regisseur auch noch mit, der hat jetzt zuletzt ja bei Netflix Bodies gemacht.
Mhm. Mal gucken, ob das Kolosseum explodiert oder der Mond drauf fällt.
Entsprechend, weil es halt eine Koproduktion aus den USA, aus Deutschland und aus Italien ist, wurde es dann auch in Rom gedreht, in der Cinecittà. Und das ist dann halt so ein buntes internationales Team, was das zusammen inszeniert. Aber der Headwriter beziehungsweise der Creator Showrunner des Ganzen ist Robert Rodet. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt.
Der Soldat James Ryan.
Sehr gut, ja. Drehbuchautor von der Soldat James Ryan. Und ansonsten hat er noch so der Patriot zum Beispiel noch gemacht oder auch die Serie Falling Skies, auch schon so Spielberg-affin so ein bisschen. Genau. Und das Ganze basiert auf dem gleichnamigen Buch von Daniel P. Maddox aus dem Jahr 1958. Ist also schon ein bisschen älter, diese historische Vorlage. Und das war witzigerweise Anfang der 2000er auch vor der Veröffentlichung von Gladiator die Inspiration für Ridley Scott. Also da kommt vieles zusammen von, da können sich Gladiatoren-Erzählungen offenbar gut draus speisen aus diesem Buch. Wurde dann später nochmal als The Way of the Gladiator veröffentlicht, findet er wahrscheinlich unter beidem. Aber genau, Those About to Die, so ist es erschienen.
Volle Gladiatoren-Power dieses Jahr.
Ja, genau. Und dann werfe ich dir jetzt noch so ein paar Schauspielende an den Kopf, Max. Und du kannst mir sagen, ob du sie kennst.
Oh.
Anthony Hopkins spielt den Kaiser, der da gerade herrscht.
Kenne ich.
Kennst
aus
du?
Westworld, Staffel 1.
Kennt ihr hoffentlich auch aus Schweigender Lämmer und allen anderen Sachen. Das ist ja wirklich ein großer Name. Iron Rian.
Ramsay Bolton.
Sehr gut. Game of Thrones. Er spielt Tenax, diesen Spielkontrolleur, so ein bisschen Wettgewinne. Davon lebt er und will sich da hocharbeiten. Dimitri Leonidas.
Der Name sagt mir was.
Der Name sagt dir was. Der spielt den Wagenrennfahrer Scorpus und ich dachte mir immer die ganze Zeit, ich gucke den an, ich kenne den irgendwoher. Irgendwie ist mir der sympathisch, ich weiß nicht warum. Und dann habe ich nachgeguckt, er spielte in Foundation Staffel 2 den Hober Mellow, diesen Space Deep, der da so rumgerannt ist. Und da war er auch schon eine sehr coole Rolle. Der ist jetzt also auch zurück. Ansonsten noch Jojo McCary, kann man aus Sex Education kennen, spielt einen der Söhne des Kaisers, Domitian, Tom Hughes aus The English vielleicht bekannt, Titus. Und wir haben auch einen Deutschen drin.
Haben wir Deutsche dabei?
Einen habe ich erkannt, Emilio Sakraya. Mhm. Der war jetzt ja zuletzt in 60 Minuten in dem Netflix-Film zu sehen und der spielt auch einen Wagenrennfahrer.
Gibt's auch Gladiatoren?
Also die kämpfen dann auch schon, da gibt's dann auch, aber der Fokus am Anfang ist erstmal so auf Wagenrennen. Das kann sich natürlich noch verschieben.
Weil der Titel verspricht ja, es geht ja um die, die gleich sterben. Und bei Wagenrennen stirbt ja jetzt nicht.
Das glaubst du, Max. Oh,
okay, ich habe nichts gesagt.
Wagenrennen können sehr blutig sein.
Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur einen Trailer gesehen, wo irgendwie so eine ganze Arena geflutet wurde. Ja. Das sah dann schon wieder sehr Roland Emmerich-ig aus.
Genau, ihr könnt es herausfinden am 19. Kann man alle 10 Folgen am 19. gucken? Wahrscheinlich reicht das von der Zeit her nicht, aber da kommen auf jeden Fall alle 10 Folgen raus.
Wenn man sehr früh aufsteht und frei hat an diesem Tag.
Dann kann man das schaffen. Okay, hast du schon mal vorgeweckt im Kalender, ich sehe schon. Dann könnt ihr das am 19. Juli tun. Wir gehen jetzt aber weiter am 19. Juli wieder rüber zu Apple TV Plus.
Genau, da startet Lady in the Lake, hat nichts mit der Artus-Sage zu tun, bei Apple TV Plus. Eine Serienadaption des gleichnamigen Romans von Laura Lippman ist das. Und warum diese Serie so besonders spannend ist, ist die Besetzung. Die schreit schon mal danach, muss ich sehen. Und zwar die Hauptrollen spielen Natalie Portman und Moses Ingram, zwei Star Wars Stars, wow, in den Hauptrollen. Moses Ingram hatte da in der Obi-Wan-Kenobi-Serie diese Inquisitorin gespielt. Genau. Und ist, glaube ich, sogar die erste Serienhauptrolle für Natalie Portman überhaupt.
Ich habe auch gerade überlegt, ich glaube, sie war noch nicht in der Serie drin, ist ja gerade beliebt.
Und es gibt noch ein paar weitere Stars. In Nebenrollen spielt David Corenswet mit, der neue Superman.
Ja.
Und Mikey Madison spielt mit, bekannt aus Better Things, Scream 5 und bald Sean Bakers neuem Film Anora, wo jetzt schon ein bisschen Oscar-Buzz ist, dass sie vielleicht für einen Oscar nominiert werden könnte nächstes Jahr.
Kann-Gewinner.
Genau. Und jetzt aber zur Serie selbst.
Bitte, worum geht's denn überhaupt in der Lady in the Lake?
Es ist eine Krimi-Drama-Geschichte, die im Baltimore der 60er Jahre spielt. Und im Zentrum steht die jüdische Ehefrau, Hausfrau und Mutter Maddie Schwartz, das ist Natalie Portman, die mit einer Kindesentführung und schließlich einem Mordfall in ihrer Community, in ihrem Umfeld konfrontiert wird und bei dessen Aufklärung dann hilft. Und daraufhin beschließt sie, ihr Leben komplett umzukrempeln und ihre eigenen Träume sich zu erfüllen. Das heißt, sie verlässt ihren Mann nach 20 Jahren Ehe und strebt eine Karriere als Journalistin an, was vielleicht auch nicht die beste Idee ist für eine Frau in den 60er Jahren. Also das ist auch mit einigen Hürden verbunden. Genau, und ihre Geschichte überschneidet sich schließlich mit der einer schwarzen Frau namens Cleo Johnson, deren Leiche eines Tages im Brunnen eines Sees gefunden wird. Sie ist die Lady of the Lake, in the Lake. Genau, und Maddie wittert dann die große Story, die ihr vielleicht zum Durchbruch,
zum Tür öffnen kann in ihrem,
mal die Tür überhaupt zum Chef öffnen könnte. Ja. Genau. Klingt tatsächlich so ein bisschen wie so eine düstere Krimi-Version von Marvelous Mrs. Maisel, wo es ja auch um eine 60s-Hausfrau ging, die sich jetzt ihre Träume erfüllen möchte und ihre Familie verlässt.
Ich musste auch gleich an Lessons in Chemistry denken hier, eine Frage
auch,
der Chemie.
Ja. Genau, und das ist eine Miniserie. Ich freue mich immer über Miniserien mit 7 Folgen.
Keine Cliffhanger am Ende.
Genau. 2 gibt's zum Auftakt und dann geht's dann weiter wöchentlich mit 5 weiteren Folgen. Lady in the Lake.
Sehr schön. Das klingt spannend. Und gerade Natalie Portman-Fans kommen da bestimmt auch auf ihre Kosten.
Ich darf leider noch nichts zu der Serie sagen.
Das ist okay, deshalb gehen wir jetzt auch weiter.
Ich habe viel gesagt, aber nichts.
Dann gehen wir weiter zum 24. Juli. Da kommt auch eine Serie, die von einer Star Power, sage ich mal, angetrieben wird. The Veil nennt sie sich, startet bei Disney Plus, ist eigentlich eine FX-Serie mit 6 Folgen, ein Spionage-Thriller. Und Elizabeth Moss spielt da eine sehr wichtige Rolle.
Die soll endlich mal die letzte Staffel Handmaid's Tale drehen und nicht irgendwelche anderen Serien.
Hier haben wir die Beziehung von 2 Frauen im Vordergrund. Die spielen ein gefährliches Spiel von Wahrheit und Lüge. Die eine hat ein Geheimnis, die andere möchte es aufdecken. Und ja, da riskieren sie viel, während sie zusammen unterwegs sind. Denn das Ganze beginnt an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien in einem Flüchtlingslager. Und da wird diese eine der 2 Frauen, Adila, festgehalten und unter Terrorverdacht gestellt. Hat sie etwa etwas geplant? Muss sie irgendwie wirklich in Gewahrsam genommen werden? Da reist die MI6-Veteranin Imogen Salter, das ist jetzt Elizabeth Moss, an, um das dann die Lage einzuschätzen. Und im Folgenden führt dann die Reise die 2 Frauen nach Istanbul, nach Paris und schließlich nach London. Und was da passiert, müsst ihr dann gucken, selbst rausfinden, was dann noch so auf uns zukommen könnte. Geschrieben wurde die Serie von Steven Knight. Ich habe das Gefühl, der Name fällt ständig bei uns, oder
Max? Schreibt er nicht gerade jede zweite Serie?
Gefühlt schon. Jetzt hat er wahrscheinlich Peaky Blinders durch, jetzt hat er nichts mehr zu tun. Jetzt kann
nee,
er
da
so
kommt doch noch der Film.
Ja
kommt
gut, aber die Serien, die braucht er nicht mal jede Woche Serienepisoden raushauen.
Hey Steven, mach bitte endlich mal Tabu Staffel 2.
Genau, Tabu, See, All the Light We Cannot See hat er ja zuletzt für Netflix gemacht. Also der ist sehr produktiv gerade. Und ja, genau, Elizabeth Moss habe ich schon erwähnt. Die zweite Protagonistin kannte ich vorher gar nicht. Yunma Marwan heißt die. Die ist libanesisch-palästinische Schauspielerin, also ein ganz neuer Name. Und ansonsten, wenn ihr auf den Cast schaut, könnt ihr vielleicht noch James Purefoy kennen, den Mentor von Imogen. Der war zum Beispiel in Rome oder Fisherman's Friends oder Altered Carbon dabei. Völlig verschiedene Sachen. Genau, das ist The Veil, startet am 24.07. bei Disney+. Du hast uns ebenfalls am 24.07. eine Serie ganz anderen Genres mitgebracht.
Nochmal Apple TV Plus.
Apple TV Plus haut echt viel Neues, Interessantes raus diesen Monat, muss man sagen.
Und zwar ein Zeitreiseabenteuer. Mhm. Eine Serie für die ganze Familie, die auch die jüngeren Zuschauenden gucken können. Und zwar eine Serie, auf die wir uns schon mächtig gefreut haben. Wir hatten sie schon in unserer Vorschau auf die größten Serien-Highlights des Jahres mit drin. Und zwar ist es Time Bandits, die neue Serie von Jermaine Clement und Taika Waititi, dem Duo hinter What We Do in the Shadows, dem Film damals. Auch als Produzenten, glaube ich, dann auch in der Serie. Jermaine Clement hat zumindest die Serie mit entwickelt und Time Bandits haben sie gemeinsam mit dem britischen Autor Ian Morris entwickelt, das ist der Co-Schöpfer von The Inbetweeners und der Co-Autor von Taika Waititis letzten Film Next Goal Wins. Mhm. Genau. Und was ist es denn nun, die Time Bandits?
Den Titel kann man ja kennen.
Genau, wenn euch der Titel bekannt vorkommt. Das basiert lose auf, also ist eine lose Neuverfilmung von Terry Gilliams Fantasy-Film aus dem Jahr 1981. Ist schon ein bisschen
so
älter.
So lange ist das schon wieder her, boah. Ja.
Und es geht um einen kleinen Jungen namens Kevin, der ist 11, stammt aus dem englischen Bingley und liebt Geschichte über alles, was seine Eltern überhaupt nicht nachvollziehen können. Und eines Abends öffnet sich ein rätselhaftes Portal im Kleiderschrank seines Kinderzimmers. Also ich glaube, seit Narnia guckt jedes Kind jetzt in den Schrank, ob da irgendwelche Portale drin sind. Aus diesem kommt ein Wikinger, der sich auf der Flucht vor den Sachsen befindet. Und ehe Kevin realisieren kann, was da gerade überhaupt vor sich geht in seinem Kinderzimmer, ist auch schon wieder alles beim Alten. Aber er gibt nicht auf, er wartet, dass das nochmal passiert.
Kevin will nicht allein zu Hause bleiben.
Und nochmal öffnet sich das Portal und eine Gruppe von 5 Dieben tritt heraus, die vor einem großen schwebenden Kopf verfolgt werden. Und da haben wir schon die erste große Änderung zum Film. Im Film war es nämlich eine Zwergendiebesbande. Und hier ist es dann nur eine Diebesbande.
Ja, ja.
Und als die dann die Flucht durch ein weiteres Portal antritt, stürzt sich Kevin hinterher und von da an beginnt dann ein aufregendes Abenteuer quer durch die Menschheitsgeschichte, denn die Diebe haben eine mysteriöse Karte, die ihnen so zeigen können, wo sie andere Portale finden, um durch die Zeit zu reisen und sie möchten natürlich in jeder Epoche wertvolle Schätze erbeuten, weil sie sind ja die coolsten und besten Diebe, die es gibt. Kevin will kein Dieb sein, der möchte einfach nur durch die Geschichte reisen und historische Persönlichkeiten kennenlernen. Genau. Und die können aber nicht immer alle an einem Ort verweilen. Natürlich wollen auch die Mächte des Guten und des Bösen diese Karte in ihren Besitz bringen. Genau.
Vor allem die Mächte des Bösen.
Ja.
Ich habe in die erste Folge schon reingeguckt und habe mich sehr an den Mächten des Bösen gefreut. Nur so viel an dieser Stelle.
Sehr interessantes Design.
Ja, ja.
Genau. Und die Anführerin, beziehungsweise Nicht-Anführerin dieser Diebesbande ist Lisa Kudrow. Die wir alle aus Friends kennen. Ganz schöne, ganz tolle Besetzung. Und es passt, glaube ich, auch ist so eine thematische Fortführung so für Taika Waititi-Fans. So nach What We Do in the Shadows und All Flag Means Death, da ging es immer so um so eine Gruppe von Außenseitern, Sonderlingen, die einem dann so ans Herz wachsen. Und nach Vampiren und Piraten haben wir jetzt zeitreisende Banditen.
Ich glaube auch. Ich habe auch gedacht, für alle, die traurig sind, dass Our Flag Means Death jetzt abgesetzt wurde, können da vielleicht so ähnliche Vibes von Piraten, skurrile Figuren, lustige Abenteuer finden.
Ja.
Ja.
Für die ganze Familie.
Ja.
Genau, 10 Folgen sind das ab dem, wann war das? 24. Juli.
Genau.
Schon mal auf die Merkliste setzen.
Sehr gut. Ich gehe einen Tag weiter zum 25. Juli. Da startet eine Serie. Als ich da zum ersten Mal von gehört habe, habe ich sofort Max geschrieben und gesagt, Max, da kommt eine Pestkomödie, die müssen wir mit in die Monatsvorschau nehmen.
Die Pestserie.
Genau, heißt The Decameron. Startet auf Netflix, hat 8 Folgen, die alle auf einmal kommen, wie wir das von Netflix meistens gewohnt sind. Kann man jetzt hier nicht mehr sagen, mit Cobra Kai Staffel 6 in 3 Teile geteilt. Und es spielt im Jahr 1348. Da trifft der Schwarze Tod, bekannt als die Pest, in Florenz ein. Und zwar mit voller Macht. Und die Adligen, die davon nicht so betroffen sein wollen, weil sie...
Die machen Lockdown.
Die möchten nicht gerne krank sein und sterben. Die ziehen sich mit ihren DienerInnen in eine große Villa auf dem Land zurück, um diese Krankheitswelle sozusagen genau im Lockdown abgeschottet durchzustehen. Mit einem ausschweifenden Urlaub. Warum auch nicht? Und ja, sowas wie soziale Gepflogenheiten, Klassen, Macht werden dann so ein bisschen aufgeweicht, durchgeschüttelt zwischen den Hügeln der Toskana mit Weingetränken, Sexorgien und Überlebenskämpfen steht da vor der Tür. Ich fand den ersten Teaser-Trailer ganz spannend, der jetzt schon mal dazu rausgegeben wurde. Der ist relativ kurz, aber der zeigt erstmal so ein bisschen so eine Eskalation von Party, wo man denkt, okay, ist jetzt einfach so Sexorgie, was auch immer. Und es eskaliert dann aber so langsam in eine immer düstere Richtung, wo jemand anfängt zu husten und es wird dann irgendwie geschlagen und Gewalt. Und ja, ich glaube, das ist keine familienfreundliche Serie, aber könnte sehr interessant werden. Überleben in der großen Pandemie des 14. Jahrhunderts.
Der hatte so ein bisschen Gaspar Noé-Vibes, der erste Teaser, finde
ich. Ja, total.
Climax, nur mit... Comedy mehr.
Ja, also auf jeden Fall, genau. Die Comedy entkräftet es dann wahrscheinlich so ein bisschen als düstere Unterhaltung. Angelehnt ist der Titel an eine italienische Novellensammlung von Giovanni Boccaccio aus dem 14. Jahrhundert, also direkt vor Ort quasi geschrieben.
Lass mich raten, heißt es Il Decamerone?
ohne Titel, nur Decamerone oder okay. Das Decameron. Das lässt sich übersetzen mit 10 Tage. War so ein bisschen einfach so die Rahmenhandlung, so ein bisschen wie 1000 Märchen aus 1001 Nacht, dass man halt hat diese Landflucht aus Florenz und dann mehrere Geschichten, die sich darin abspielen. Genau, aber ich glaube, das ist nur sehr lose daran angelehnt, wenn man einen guten Titel hat.
Ja.
The Decameron. Serienschöpferin ist Kathleen Jordan, die hat vorher Teenage Bounty Hunters gemacht. Und bekannte Gesichter im Cast sind für mich vor allem Zosia Mehmet, bekannt aus Shoshana, aus Girls. Tony Hale, vielleicht kennt ihr vielleicht aus Arrested Development oder Veep. Und Tanya Reynolds, habe ich mich sehr gefreut, die hat die Lily in Sex Education gespielt. Da jetzt mal wieder eine bisschen größere Rolle. Mal gucken.
Freue ich mich schon sehr. Zosia Mehmet, der große Star aus Madame Web. Für alle, die sich erinnern.
Genau. Also das kommt am 27. Juli, Ende des Monats, zu Netflix. Und Netflix haut dann auch noch deutlich mehr am Monatsende raus. Da denken sich wahrscheinlich, jetzt haben die Leute Zeit, jetzt sind Ferien, jetzt können wir machen. Da kommt am 25.07., also am gleichen Tag wie The Decameron, auch noch eine deutsche Serie zurück.
Genau, wir haben es schon angekündigt, es gibt noch eine deutsche Serie, die diesen Monat startet. Eine Rückkehr. Und zwar Cleo kommt mit der zweiten Staffel zurück. Das ist war 2022 ein sehr großer Hit bei Netflix. Mhm. Man guckt, bei der Moviepilot-Community hatte sie eine Bewertung von 6,7. Für eine deutsche Serie schon ganz gut. Die ja auch immer ein bisschen kritischer beäugt werden vom deutschen Publikum.
Ja, das stimmt, im deutschen Publikum, ja.
Genau, und ich habe die Serie leider nicht gesehen, aber diese spannende Serienrückkehr wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und wollen sie erwähnen. 6 neue Folgen gibt's. Die erste Staffel hat 8 Folgen, die zweite ein bisschen kürzer.
Die dritte dann 4.
Mal gucken. Und in der Serie geht es um die von Jelle Hase gespielte, titelgebende Ex-DDR-Auftragskillerin Cleo, die nach dem Mauerfall einen Rachefeldzug gegen ihre früheren Arbeitgeber antritt, und in Staffel 2 soll Cleo jetzt zwischen die Fronten der CIA und des KGB geraten, denn alle sind hinter einem mysteriösen roten Koffer her, der so eine große Rolle in der Serie spielt und dessen Inhalt so laut Netflix eine entscheidende Rolle bei der Neuordnung Deutschlands und Europas nach dem Kalten Krieg spielt.
Ist rot ein roter Koffer, weil es ein sozialistischer Koffer ist?
Vielleicht. Also es gab auch einen echten roten Koffer. Oh. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Inhalt ist in der Serie. Genau. Also falls ihr Cleo gesehen habt und mochtet, dann gibt's die zweite Staffel.
Jetzt neue Folgen am 25.07. bei Netflix. Und eine Netflix-Serie haben wir noch.
Die wir auch gesehen haben.
Die wir auch gesehen haben. Am 26.07. kommt nämlich nach langer Wartezeit die 6. Staffel von Der Prinz der Drachen zurück. 9 neue Folgen. Seit Staffel 4 hat ja die Serie so einen neuen Bogen geschlagen. Mysteries of Erebos. Und jetzt,
der geheimnisvolle Erebos.
Verzeihung, deutscher Titel ist so, ja, okay. Und wir haben es ja euch schon öfter vorgestellt, deshalb halte ich es einfach mal kurz. Wir haben den fiktionalen Kontinent Xadia, wo Drachen, Elfen, Menschen einst in Eintracht lebten. Dann gab es düstere Magie, die alles veränderte, das Land spaltete. Aber mit dem Auftauchen eines Dracheneies wurde da wieder so ein bisschen mehr Harmonie hergestellt in Staffel 1 bis 3. Und jetzt verfolgen wir aber immer noch die Brüder Callum, ein Magier, und Ezrin, den Thronfolger, die da im Mittelpunkt stehen. Und außerdem die Mondelfe Rayla und die Geschwister Sorin und Claudia, die da von einem eher zwielichtigen Vater abstammen. Und das sind so die Hauptfiguren. Natürlich auch noch viele spannende Nebenfiguren. Und für mich auch spannend, weil es eine der wenigen Animationsserien ist, die ich kenne, wo Charaktere wirklich altern dürfen. Also die verändern sich dann auch so über die Staffeln hinweg. Und natürlich geschöpft, erschaffen von Avatar Mara Aaron Ehas und Justin Richmond, die vielleicht jetzt durch die, vielleicht hat der Avatar durch die Live-Action-Serie jetzt noch mehr Fans gewonnen. Die haben jetzt haben sich Leute die Avatar-Zeichentrickserie angeguckt und denken, was kann, gibt's denn da noch? Und da könnt ihr jetzt der Prinz der Drachen gucken über ganz viel Fantasy-Abenteuer, ganz viel gute Gefühle. Und ich muss zugeben, ich fand jetzt die letzten zwei Staffeln nicht mehr ganz so stark wie die ersten drei, aber ich finde es trotzdem noch eine Empfehlung wert und bin einfach auch gespannt, dran zu bleiben und herauszufinden, was jetzt so Episoden, Titel wie Star Touched am Anfang und Star Dust am Ende bedeuten. Da wird einem offenbar viel mit Sternen hantiert in der neuen Staffel, und besonders beunruhigt hat mich die Folge mit dem Titel The Red Wedding. Aber ich hoffe, es ist keine Game of Thrones Anspielung, sondern was ganz anderes.
Wahrscheinlich. Ich denke ja, dass sie noch jetzt wieder besser wird. Das ist ja, die Serie hat ja so einen großen Cut gemacht. Es war ja fast ein Reboot in der Geschichte, wo es dann nochmal von vorne losging. Yeah, yeah. Deswegen fand ich auch so, die Staffel 4 und 5 waren dann so ein bisschen lockerer am Anfang. Das muss sich jetzt erstmal wieder die Bedrohung richtig erheben.
Ja, jetzt haben wir ja schon viel Vorarbeit geleistet. Jetzt kann es losgehen in Staffel 6.
Das große Finale ist dann nächstes Jahr mit Staffel 7.
Ja, sehr gut. Aber jetzt erstmal 9 Folgen, da hat man wieder ein bisschen was zu gucken. Und damit sind wir durch für diesen Monat. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns schreibt, am Anfang schon angekündigt, schickt uns eure Toplisten des ersten Halbjahres. Darum geht's dann nächste Woche. Und oder macht's einfach wie Christian zuletzt in seiner Mail, der uns die Serie Botkin empfohlen hat, die Max und ich beide nicht geguckt haben. Aber deshalb wollte ich das jetzt einfach mal vorlesen. Er schreibt, hallo, ich gucke auf Netflix die 7-teilige Serie Botkin und bin recht angetan. Der True-Crime-Podcaster Gilbert oder Gilbert hatte zuletzt großen Erfolg mit einem Podcast über die Schwierigkeiten in seiner Ehe und findet jetzt mit seiner Produktionsassistentin Emmy in dem fiktiven irischen Städtchen Botkin eine neue Geschichte. In Botkin sind 25 Jahre zuvor 3 Menschen verschwunden. Dem Podcast-Dödel Gilbert setzt die Serie die knallharte Investigativjournalistin Duff entgegen, die vom Guardian in ihre Heimat geschickt wurde, damit sie endlich die Finger von einer heiklen Recherche in London lässt. Botkin ist eine dunkle Komödie mit vielen schrägen Nebenfiguren und entspinnt ein kompliziertes Rätsel. Die Serie nimmt die irische Geschichte ernst, von den Konflikten zwischen Nord und Süd bis zu den Missbrauchsfällen in der Kirche. Barack Obama gehört zu den Produzenten und Michelle, seine Ehefrau, auch. Und deshalb will uns die Christian unbedingt ans Herz legen. Also danke, Christian, für diese Empfehlung. Vielleicht finden ja dadurch noch ein paar mehr Fans von Krimi-Unterhaltung da in Netflix bei Netflix zu. Genau. So, Max, willst du jetzt noch sagen, wo man dich lesen kann, wenn man noch mehr statt auf die Ohren noch auf die Augen will von dir?
Also ich bin natürlich bei X bzw. Twitter und Instagram, aber natürlich hauptsächlich bei Moviepilot könnt ihr mich lesen und einfach mal Max Wieseler suchen oder Wieselmax. Und da schreibe ich gerade viel zu The Boys. Also wenn ihr schöne Artikel zu The Boys lesen wollt.
Und generell natürlich auch sehr viel zu Serien. Ja. Und mich findet ihr auch, wie gewohnt, als Straw-Star bei Instagram und Twitter oder als Esther Stroh bei Moviepilot zu lesen mit ganz viel Serien, Filmen, Fantasy, was auch immer Themen.
Wenn bald Herr der Ringe startet.
Oh, dann wird das da intensiv. Ja, bis dahin, macht's euch gut, habt einen schönen Sommer im Juli und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.